Ja, hallo, wir sind's wieder, die Rettungsaffen.
Guten Tag, liebe Leute.
Hallo Sven.
Hallo Tobi. Ja, wir haben ein neues Projekt vor. Und zwar wollten wir anfangen, mal was ganz, ganz Spannendes zu machen. Und zwar haben wir eine...
Wir wollten über Corona sprechen?
Ja, genau. Was total spannend ist und weil es ja eigentlich immer interessant ist.
Quatsch, also bevor jetzt wieder jemand denkt, ein weiteres Kapitel über Corona, nein. Ganz Corona-frei oder fast Corona-frei.
Ja, genau, fast. Wir starten mit einer Todesserie. Eine Todesreihe.
Genau.
Und heute werden wir uns ein bisschen allgemeiner mit dem Tod auseinandersetzen. Aber dazu kommen noch ein paar andere Podcasts, die geplant sind, wo wir dann auf andere Details mal genauer eingehen, Fallstricke besprechen, vielleicht auch Urteile besprechen oder was dazu geführt hat. Allem Pipapo.
Genau, heute soll es einfach allgemein über die, der Tod ist nur der Anfang, die Todesfeststellung und die Todesbescheinigung eingehen.
Genau.
Wobei die landesrechtlichen Bestimmungen, da machen wir eine gesonderte Folge zu.
Genau, sonst würde das hier den Rahmen sprengen und wir würden uns bei 5-6 Stunden befinden.
Ja, nee, das
wäre machen wir nicht.
Wäre mir jetzt auch zu viel. So viel Bier habe ich gar nicht da.
Ja, stimmt. Ja, wir fangen einfach
an. Womit beginnt es denn?
Ich glaube, es beginnt damit, wir brauchen erstmal einen Toten. Damit wir den Tod feststellen können.
So.
Ne? Also die Todesfeststellung, würde ich mal sagen, damit fängt alles an. Wenn ich mir denn sicher bin, ob jemand tot ist, beziehungsweise nicht ich, sondern der Arzt.
Genau, genau. Das Problem ist ja auch, dass wir immer wieder, kann man lesen, der Scheintote, ein Toter wacht auf.
Beim Bestatter. Der Bestatter alarmiert den Rettungsdienst wieder, um zu gucken, oh, da ist doch jemand tot. Nicht, der lebt noch, Entschuldigung, da war ich schon wieder drin. Oder wir kennen das vielleicht auch, wenn wir selber überlegen, okay, da liegt jemand gräulich, bläulich auf dem Boden. Ist der jetzt tot oder nicht? Oder wenn wir in eine Wohnung reinkommen, bei einer Türöffnung als Beispiel, und es riecht schon, dementsprechend, ist er tot oder nicht? Kann ich mich zurückziehen schon und sagen, hier, Doktor, das ist deine Tanzfläche. Geh mal alleine rein.
Ja, ich erinnere mich an zwei sehr markante Einsätze. In beiden hat die Feuerwehr die Tür aufgemacht und es schlägt dir ein Verwesungsgeruch entgegen. Und du denkst, alles klar, die Messen sind gesungen.
Und wahrscheinlich gehst du rein, auf einmal schlägt der Typ die Augen auf.
Genau.
Ja, hallo.
Genau, das war nämlich... beides Mal der Einkauf, der vor sich hingammelte. Frisch Fleisch.
Auch schön.
So.
Gut, wir fangen also trotzdem an, wie kann ich davon ausgehen, dass jemand wirklich tot ist? Ne? Also da gibt es einmal die sicheren Todeszeichen und die unsicheren Todeszeichen. Wir fangen also erstmal mit dem an, wo wir sagen können, gut, der ist tot. Also sichere Todeszeichen. Was fällt dir da ein, Tobi?
Ja, haben wir ja im Prinzip drei Stück.
Genau.
Leichenstarre, Leichenflecken und die Fäulnis.
Ich denke, Leichenflecken kommen zuerst, so nach 15 bis 30 Minuten nach Todeseintritt.
Genau. Ne?
Und wann fängt die Starre an? Was hat man mal gelernt? 1 bis 3 Stunden, glaube ich, war es. Ne?
Ja.
Genau. Und dann, die prägt sich halt vom Kiefer ausgehend nach unten aus.
Die tolle Nüstenregel.
Genau, die Nüstenregel haben wir es mal genannt. Und jetzt darf man natürlich nichts verwechseln mit einem Steifgefrorenen. Beispielsweise, ne? Oder mit einer versteiften Extremität.
Deswegen wird ja auch immer darauf verwiesen, dass man, wenn man die testet, seitengleich testen soll.
Genau, und auch komplett, ne? Ich glaube, wenn man diese die äußere Leichenschau durchführt, dann sollte man die auch komplett durchführen. Jetzt sind wir mal ehrlich, wie oft wird das denn nicht gemacht? Also ich habe über 10 Jahre im Rettungsdienst auf dem Buckel und ich kann an einer Hand abzählen, wie oft der Notarzt das komplett gemacht hat.
Ja, also ich habe noch keine 10 Jahre auf dem Buckel, aber ich kann das wahrscheinlich ein paar Fingern abzählen.
Wo sie gemacht wurde, komplett, ne? Das nochmal für alle, wo sie komplett vollständig gemacht wurde.
Super selten.
Also super, super selten, genau. Aber es gibt ja auch noch mehr als diese drei sicheren Todeszeichen. Was fällt dir da ein?
Es gibt einmal die mit dem Leben nicht zu vereinbarenden Verletzungen. Ich meine, da ist es so, es ist anerkannt, wenn der Kopf neben den Rumpf liegt, ist ein Leben nicht mehr denkbar.
Das ist plausibel. Ne? Also wenn die Sachen voneinander getrennt sind. Oder was mir noch einfallen würde, wäre ein offener Brustkorb.
Ja, oder der LKW steht auf dem Brustkorb.
Ja, genau.
Klingt jetzt alles sehr lapidar, ist, glaube ich, dann auch immer sehr, sehr tragisch. Aber ja. Ich glaube, das kann man relativ klar machen. Aber auch an der Stelle sollte man genau hinschauen. Ja. Nur weil man denkt, der ist aus dem 10. Stock runtergefallen und hat keinerlei äußeren, sichtbaren Verletzungen. Die sage, das kann er nicht überlebt haben, kann halt auch die Verletzungsschwere unter- oder auch überschätzt werden.
Absolut, ja.
Ja, und bei der Leichenfäulnis, das stinkt. Da muss man aber halt auch bedenken, das betrifft den ganzen Körper.
Ja.
Also auch da schon Patienten gehabt, denen selbst Maden aus dem Kopf gekrochen sind.
Der aber noch gelebt hat, ne?
Ja.
Ja,
genau. Also betrifft halt immer den gesamten Körper.
Gut, dann haben wir noch
die unsicheren Todeszeichen.
Die unsicheren Todeszeichen, genau. Was würde dir da anfallen? Also mir zum Beispiel die lichtstarre Pupille.
Pulslosigkeit,
genau.
Asystolie.
Mhm.
Ansonsten, wenn ich unsichere Todeszeichen habe,
muss ich halt trotzdem weiter suchen. Oder halt gegeben, wenn ich Zweifel habe, dann sollte ich auch anfangen zu reanimieren.
Ja, auf jeden Fall.
Ne?
Zu den Leichenflecken, das sollte man vielleicht auch tatsächlich noch sagen. Leichenflecken sollten nicht verwechselt werden mit anderen Hauterscheinungen. Sei es jetzt irgendwelche Unterblutungen oder ganz, ich sag mal klassisch, die hellroten Flecken, die nach einer CO-Intoxikation auftreten, sollten nicht mit Leichenflecken verwechselt werden. Und an der Stelle können wir, glaube ich, auf ein sehr spektakuläres Urteil aus dem letzten Jahrhundert.
Das ist nett gesagt. Das ist schon ein bisschen älter, das Urteil, ist aber nicht schlimm.
Nee, die Problematik ist dieselbe.
Genau.
Ein Hausarzt wurde zu einem Patienten gerufen und hat zu einer Patientin und hat dort eine natürliche Todesursache festgestellt nach einer von ihm durchgeführten Leichenschau. Wie gründlich die war, wird man gleich sehen, dass die Patientin Herzinfarkt und Schlaganfall hatte. Also erstmal Respekt, von außen zu sehen, dass jemand einen Herzinfarkt hat und daran verstorben ist.
Also obwohl auch hier wieder das, aus meiner Erfahrung wird das mit das häufigste, ist die häufigste Todesursache, die da aufgeschrieben wird.
Todesart. Meinst du jetzt den Herzinfarkt?
Genau.
Achso, ja. Ja, ja, das ist ja, kann man leicht sagen.
Ich glaube, das kennt jeder, ne? Dass man da salopp, der ist alt und so weiter, Herzinfarkt oder auch,
wie es da steht,
Altersschwäche, Apoplex oder sowas, dass man das damit draufschreibt, so ein Haken dran.
Gut, aber ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel sagen. Die interessierten Zuhörer werden wissen, einen Schlaganfall erkenne ich von außen nicht.
Ja, auch den Herzinfarkt nicht von außen.
Ja, den sowieso nicht. So, ja. Das Bekannte daran ist die Tochter der Dame. Also die Dame war tatsächlich auch älter, also so fernliegend war das nicht. Die Tochter ist einen Tag oder zwei Tage später auch verstorben und daraufhin wurde man hellhörig, hat beide Verstorbenen einmal obduziert und festgestellt, dass beide an einer CO-Intoxikation aufgrund eines defekten Heizofens verstorben sind. Und jetzt ist es so, dass in dem Totenschein auch nicht klar ersichtlich war, wie die Leichenschau durchgeführt wurde. Wäre sie ordnungsgemäß durchgeführt worden, wären diese klassischen kirschroten Flecken erkannt worden. Der Arzt ist damals verurteilt worden. Es wird in Juristenkreisen umstritten diskutiert, aber das Problem haben wir ja immer noch.
Ja.
Deswegen auch da genau hingucken. Also wir haben diese drei sicheren Todeszeichen und die Verletzungen, die nicht mit dem Leben zu vereinbaren sind. Das, okay, haben wir also den Tod festgestellt.
Genau. Jetzt ist dann immer die Frage, was ist die Todesursache und was ist die Todesart? Das ist ja so zwei Riesenbegriffe, die werden
doch
sehr,
selber, oder nicht?
Genau, die werden sehr oft miteinander vermischt, aber es gibt halt sehr, sehr große Unterscheidungen. Fangen wir einfach mal an damit. Was ist eine Todesursache?
Ja, Ursache des Todes in einem medizinischen Zusammenhang.
Also beispielsweise der Herzinfarkt.
Der Herzinfarkt.
Der Schlaganfall.
Der Schlaganfall, aber auch der LKW, der auf dem Brustkorb steht.
Genau, also das, was eine Kausalkette darstellt, oder das Resultat der Kausalkette.
Genau, und vor allen Dingen eine lückenlose Kausalkette.
Und ich glaube, das ist so der Kern, dass man das lückenlos feststellen kann. Kann man das lückenlos immer, also beim Herzinfarkt?
Nee, aber da kommen wir dann gleich im Zusammenhang mit der Todesart.
Aber einfach nur mal so, nur mal drüber nachdenken.
Vielleicht dazu noch der Herz-Kreislauf-Stillstand.
Das ist natürlich das Resultat.
Genau, und nicht die Todesursache. Ja, aber auch das hat man immer mal wieder gelesen. Todesursache, Herz-Kreislauf-Stillstand oder Hypoxie.
Ja, also, ne, bitte. Aber das ist ja nicht
das ist
der
das
Grund.
Ja, das ist halt das Ende der Kausalkette und nicht der Anfang.
Genau. Gut, dann Todesart. Und das kennt wiederum jeder diese Begrifflichkeiten.
Da ja, aber sie werden immer vertauscht.
Absolut. Aber wir müssen sie trotzdem erwähnen.
Hier ist es nämlich die Ätiologie, also der Herkunft.
Jawohl.
Und der Todesmechanismus.
Mhm. Das heißt, wir unterscheiden da zwischen natürlicher Tod, nicht natürlicher Tod und ungeklärt.
Genau.
Ne? Gehen wir mal darauf ein. Was heißt denn natürliche Todesart? Also, ich stelle mir vor, wenn ich jetzt, greifen wir wieder den Herzinfarkt auf. Ich muss natürlich mit hoher Plausibilität erklären können, dass das ein Herzinfarkt war, was der Patient da hatte und daran auch verstorben ist. Also nicht, weil ich denke, aufgrund seines Alters und so weiter, das ist für mich das Naheliegendste, hat er einen Herzinfarkt. Dann ist das nicht ausreichend für einen natürlichen Tod.
Genau. Also das Entscheidende ist die hohe Plausibilität und nicht die reine Möglichkeit.
Genau, also nicht nur, weil ich denke, der ist alt, der muss bestimmt einen Herzinfarkt haben, das ist ein natürlicher Tod.
In dem Zusammenhang kommen wir nicht natürlich sicherlich vielleicht nochmal drauf, aber insbesondere, wenn man Statistiken anguckt, insbesondere die älteren Menschen sind ja gefährdet, Opfer von Straftaten zu werden.
Absolut, weil es auch niemand da erwartet.
Genau, der ist einfach friedlich eingeschlafen.
Ne, der hatte Altersschwäche.
Genau.
Beispielsweise.
Ich meine, da gibt es ja diesen super genialen Podcast von Sabine Rückert, Zeitverbrechen. Da haben die auch mehrere Fälle ja besprochen. Gerade die Alten sollte man genau hingucken und nicht sagen.
Nicht alle über einen Kamm scheren.
Genau. Erst vor
ein paar Wochen. Ist häufig, ne?
Ja. Aber ich meine, auch erst vor ein paar Wochen gehabt. Ältere Dame, multimorbide vorerkrankt, hat aber zu Hause alleine gelebt und lag jetzt in der Küche, war tot.
Mhm.
Der Arzt, ja, ist doch natürlich. Mhm. Und ich habe ihn dann nur gefragt, naja, so natürlich halte ich das nicht, wenn sie abends sich noch quasi in der Lage war, die Stulle zu schmieren und sich die letzten Wochen und Monate selbst versorgt hat, dann ist zumindest genauer hinzugucken.
Ja, aber wie sieht es eigentlich aus, wenn ich, wir hatten dort eben den, der LKW steht auf der Brust des Patienten, also er ist tot. Das ist natürlich auch kein natürlicher Tod. Also wenn jemand an einem Spannungspneumothorax verstirbt aufgrund von einem Trauma, dann ist das ein nicht natürlicher Tod. Ja, also ganz, ganz wichtig finde ich das, weil wenn das Bein ab ist, wenn der Kopf ab ist, dann ist das nicht natürlich, auch wenn es durch einen Verkehrsunfall verursacht ist oder durch einen Leitersturz oder was auch immer.
Ich meine, der Tod ist die natürliche Folge.
Das ist aber auch wieder das Ende,
genau.
Aber es ist nicht natürlich. Viele kreuzen dann trotzdem an, dass es ein natürlicher Tod ist, aufgrund von einem Trauma.
Ja, weil wieder das Ende mit dem Anfang der Kausalkette verwechselt
wird. Absolut.
Ich glaube, es ist aber auch in vielen anderen Situationen so, der Dachziegel, der auf den Kopf fällt und das SAT verursacht hat, kann es genauso sein wie der Schlag, der dazugekommen ist.
Mhm.
Wir haben einfach eine von außen einwirkende Mechanismus, der sozusagen den Tod verursacht hat.
Ja, also nicht natürlich.
Genau. Und es geht hierbei nicht darum, wenn ein Arzt ankreuzt, nicht natürlich, dass er ein Verschulden nachweisen muss.
Ich glaube, das ist die Riesenhemmschwelle, ne?
Genau, weil die Verschuldensfrage oder die Schuldfrage ist eine rein juristische.
Ja, und die kann man da vor Ort nicht klären. Deswegen holt man die Kollegen von der Polizei und deren Aufgabe ist das letztendlich.
Ich wollte gerade sagen, also man kann es nicht, man könnte es vielleicht klären, aber es ist nicht die Aufgabe des Arztes.
Nein.
Sondern richtig. Die Feststellung,
die nicht Todesart. Natürlich, genau.
Und in dem Fall nicht natürlich.
Ja.
Und dann geht es natürlich immer darum, welche Anhaltspunkte brauche ich. Ich brauche zwar konkrete Anhaltspunkte, aber sie müssen nicht so konkret sein, dass quasi das Messer in der Brust steckt, sondern wenn ich keine hohe Plausibilität
für einen
natürlichen Tod habe, genau, dann muss ich vom nicht natürlichen Tod ausgehen, ich liebe ja Dr. House, mit Dr. House und der Suche nach dem Zebra. Also habe ich einen Kanarienvogel vor mir, muss ich das Zebra nicht suchen. Höre ich Hufegetrappel, muss ich plausibel das Zebra ausgeschlossen haben, um das Pferd anzunehmen.
Absolut, ja. Und natürlich gibt es auch noch die ungeklärte Todesart. Was ist das jetzt zusammengefasst?
Die Entscheidungsunfreudigkeit des Arztes. Böse
ja.
gesagt, nein. Wenn ich weder eine hohe Plausibilität für einen natürlichen Tod habe, noch Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod.
Beispielsweise auch wieder Trauma, ne?
Ja,
also
oder auch...
Muss man mit Bildern zu füllen oder mit Leben zu füllen.
Ja, um vielleicht auch das Fallbeispiel von eben, die Dame, die in der Küche auf dem Boden lag, da gab es jetzt keinen Anhaltspunkt, keinen konkreten Anhaltspunkt für einen nicht natürlichen Tod, aber die hohe Plausibilität für den natürlichen Tod war auch nicht da.
Also ungeklärt. Ja.
Genau,
man kann es nicht zuordnen.
Da haben wir natürlich jetzt noch die landesrechtlichen Besonderheiten. Es gibt manche Länder, da gibt es dann die Meldepflichten, aber damit beschäftigen wir uns an anderer Stelle. Entscheidend ist, dass die äußere Leichenschau durchgeführt wird und keine Kleiderschau. Ich glaube, das kann man auch jetzt schon sagen.
Ja.
Und zum einen die Feststellung, die ich am Körper treffe, des Verstorbenen, und zum anderen auch das Umfeld mal angucken.
Ja, also keinen Tunnelblick zu haben.
Genau.
Ne, sondern einfach mal mit die Scheuklappen wegzunehmen, versuchen wegzunehmen, auch nachts um 3. Und dann versuchen, vernünftig das Thema abzuarbeiten.
Genau, und wenn ich feststelle, dass ich Anhaltspunkte für eine nicht natürliche Todesart habe, dann wird die Leichenschau natürlich sofort abgebrochen.
Mhm. Und alles so belassen, wie es ist.
Genau, und die Polizei informiert.
Genau.
Ja, wir haben jetzt die 3 Todesarten. Vielleicht nochmal exemplarisch.
Ja.
Im Krankenhaus scheint das ja immer recht eindeutig zu sein.
Findest du?
Könnte man meinen.
Da ist es natürlich auch problematisch. Was jetzt könnte man sagen, wenn ich auf einer orthopädischen Station bin und der Patient wurde operiert oder wie auch immer und verstirbt dann auf der Peripherstation.
Wenn er 19 ist?
Das ist auch
oder wenn er 90?
Ich glaube, bei beiden ist es so, dass es eher in die nicht natürliche Schiene reingeht. Aufgrund der fehlenden hohen Plausibilität.
Aber insbesondere bei dem 90-Jährigen, ne?
Ja, also normalerweise würde man bei dem sagen, oh, der ist alt. Na, also die Schublade auf, der 90-Jährige kommt da rein, Schublade zu, Feierabend. Aber auch hier müsste man natürlich aufpassen, der ist auf einer orthopädischen Station. Warum ist der da und warum sollte es dann natürlich sein, dass dieser Patient verstirbt, wenn
genau.
er doch orthopädisch in Behandlung ist?
Und insbesondere bei einer unfallchirurgischen Station.
Ja.
Da ist also ein Unfall. Auch da gegebenenfalls längere Kausalketten. Anders, wenn ich jetzt in der geriatrischen Station bin und es verstirbt einer. Da wird man wohl öfter zu dem Ergebnis kommen, dass es ein natürlicher Tod sein kann.
Genau, oder auf der internistischen Station.
Genau.
Jetzt nicht der 19-Jährige, ne? Obwohl wenn der ein hohes Maß an Vorerkrankungen schon mitbringt, dann ist das auch wieder in die Richtung gehend plausibel. Aber ja.
Und Verbrennungsstationen, ich glaube... Das ist relativ klar. Da wird es von Natur aus keinen natürlichen Tod geben können, weil wir immer
nicht natürlich.
Den Anfang der Kausalkette bedenken müssen.
Absolut.
Und der ist die Verbrennung.
Ja, dann ist die Frage, wann schalte ich also die Polizei an? Wie wir es jetzt herausgehört haben, ist es einmal bei der nicht natürlichen Todesart, bei der ungeklärten Todesart. Da würde mir noch einfallen, was ist, wenn ich die Identität nicht feststellen kann vom Patienten?
Ja, vielleicht vorab, was wir auch nochmal mit einem anderen genauer besprechen werden. Landesgesetzliche Vorschriften, die schreiben das auch unter Umständen unter anderen Voraussetzungen. Aber die Identität, die muss sicher festgestellt werden.
Ja, und bei der Identität, muss ich da immer den Personalausweis haben oder den Führerschein oder so? Die reichen auch, grob gesagt, Merkmale, die auf den Patienten hindeuten?
Ich würde sogar sagen, manchmal reicht noch nicht mal der Personalausweis, ja. Wenn der nämlich irgendwie 30 Jahre alt ist, das Foto.
Ja.
Also nur weil jemand einen Personalausweis mit einem Namen bei sich trägt, davon auszugehen, dass er das ist, kann echt katastrophale Folgen haben.
Ja, wie bei deinem.
Bei meinem
Personalausweis.
Also, ja gut.
Also, manchmal reicht das nicht aus, was Tobi gesagt hat. Ja, die Zahnräder. Und das, also es gibt zum Beispiel auch Merkmale von Patienten, wie beispielsweise Tätowierungen. Daran könnte ich den Patienten auch identifizieren. So wird es ja auch gemacht.
Ja, oder Prothesen.
Oder Prothesen oder sonstiges. Aber die Frage ist, wie kriege ich das vor Ort hin?
Naja, ich habe zum einen habe ich Angehörige, die mir die Identität bestätigen können. Da sollte man natürlich darauf hinweisen, dass wenn man als Arzt einen Angehörigen hat, der einem die Identität bestätigt, muss man natürlich auch die Plausibilität dieser Angabe überprüfen. Also nicht alles blindlings
annehmen,
glauben.
Ja.
Die meisten werden sicherlich die Wahrheit sagen, aber auch
man sollte sich einfach vergewissern. Ne?
Das ist doch jetzt erst einer verhaftet worden, der seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat. Okay. So. Um Versicherungsleistungen abzukassieren. Und ja, es ist nicht überall der Kriminalfall.
Wird nur blöd, wenn er sich wieder anmelden muss, ne?
Ja, ich meine, es ist auch blöd für denjenigen, der versehentlich für tot erklärt wurde. Vielleicht an der Stelle auch. Das ist ziemlich
beschissen. Ein Heidenakt.
Es ist ein Heidenakt.
Jemand zu erklären, dass man nicht tot ist und dann wieder alle Leistungen beziehen will und muss.
Ja, du bist ja abgemeldet, du bist ja tot.
Ja, das war's.
Es muss halt sicher feststehen, Tätowierungen, ich kann auch irgendwelche anderen besonderen Merkmale nehmen, die halt individuell und unverwechselbar sind. Also ich meine jetzt so ein einfaches Standard-Tattoo, was jeder Dritte hat.
Tribal.
Tribal zum Beispiel. Das wird dann eher
schwierig,
aber es gibt ja viele sehr individuelle Tattoos. Und
ja.
Wenn ich die Polizei habe, die ich ja bei einer nicht geklärten Identität hinzuziehe, dann können die vielleicht auch irgendwelche Fotos bei sich in den Akten zurückgreifen und dann.
Falls denn eine Akte besteht oder sonstiges, genau. Ja. Oder auch, was da umliegend noch dazu beitragen könnte, um die Identität festzustellen.
Ja, genau. Es muss halt nur sicher feststehen.
Okay.
Man kann es nicht oft genug betonen. Und auch da muss sich der Arzt im Klaren darüber sein, in der Todesbescheinigung bestätigt er mit seiner Unterschrift, dass die Identität festgestellt wurde.
Gut, jetzt müssen wir so ein kurzes Thema noch aufgreifen.
Corona.
Was wir nicht anfassen wollten, aber auch mit Infektionen. Wenn der Leichnam, der wird ja noch eine Virenlast haben und der wird ja nicht tot sein, der Patient. Und dann werden auch alle Viren und so weiter sofort kaputt sein. Es wird noch ein gewisser Zeitraum bestehen bleiben.
Mittlerweile geht man ja, glaube ich, von 4 Tagen mindestens aus.
Genau. Und das heißt, ich sollte ja diejenigen davor bewahren, die danach den Leichnam in Anführungszeichen übernehmen.
Genau.
Ne? Oder auch, was da noch, also Bestatter, Polizei und sonstiges. Also dementsprechend sollte ich das Ganze ja auch kennzeichnen.
Ja, es ist zum einen die moralische Verpflichtung, ne?
Ja, also kollegiale Ebene sollte man nicht außer Acht lassen, natürlich nicht. Aber nachts um 3 kann das leider auch mal untergehen. Leider, leider.
Ja.
Darauf sollte man einfach achten, dass das nicht passiert.
Ich meine, auch da ist es wieder so, wir haben zum einen das Infektionsschutzgesetz, das ist ein Bundesgesetz. Das sieht Meldepflichten vor. Für Corona ist es ganz klar geregelt. Die anderen Meldepflichten gegen Krankheiten, die kennen die meisten.
Ja, in Bestattungsgesetzen taucht es, glaube ich, auch nochmal auf, ne?
Ja, und in dem Zusammenhang ist es aber auch so, dass du andere Gefahren natürlich auch kennzeichnen musst. Ein Defi, den du nicht ausgeschaltet kriegst zum Beispiel. Oder ein Defi, der noch da ist.
Ja.
Nicht zu unterschätzen und wie gesagt, kennzeichnen, zum einen aus der Gefahrenabwehr und zum anderen aus der Kollegialität. So, mach weiter. Sven freut sich.
Ja, okay. Ja, also wir hatten, kurze Zusammenfassung, wir hatten geklärt die sicheren Todeszeichen, die nicht so sicheren Todeszeichen, wir hatten geklärt die Todesursache, die Todesarten und jetzt müssen wir dazu kommen, wie geht's denn weiter? Wie fülle ich denn das Dokument aus? Also die Todesbescheinigung. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Fehler, die da sehr oft passieren. Und zwar ist das aus dem Münchner
Ärzteblatt,
genau.
Ärztliche Anzeigen.
Ärztliche Anzeigen, Entschuldigung. Und Tobi, erzähl mal, was sind denn so die häufigsten Fehler?
Bei also die haben in München, haben sie, ich weiß nicht wie viele, 14.950 Todesbescheinigungen.
Oh, präzise, er weiß es nicht genau, es war präzise.
Nee, ich habe nachgelesen. Und haben einfach mal für München das für 2018 aufgezählt. Wir werden den Link auch in den Shownotes.
Ja.
Also kann man gerne verlinken, kann man gerne nachlesen. Und auch im Handout, was es hier
schon wieder gibt. Findet sich das wieder, ja.
Genau. Es sind zum Teil vermeintliche Kleinigkeiten, dass das Kreuz bei der Reanimation gefehlt hat. Eine, wie ich finde, recht wesentliche Sache. Unterschrift ist unleserlich oder der Stempel fehlt.
Ich glaube, das ist eine allgemeine Krankheit.
Ja, das Problem ist, dass der Aussteller, dessen Identität muss klar erkennbar sein. Insbesondere auch, um für die Gesundheitsbehörde die Möglichkeit zu geben, Rückfragen. Oder auch für die Polizei. Kausalketten sind nicht schlüssig dargelegt worden. Die Todesart ist überhaupt nicht angegeben worden. In fast 7% der Fälle.
Ja, das ist wahrscheinlich auch durch das Vermischen.
Datum, Uhrzeit und Ort der Leichenschau sind nicht vollständig dokumentiert. Ja. Besonders amüsant fand ich, allerdings waren das nur knapp 2%, aber es sind wie gesagt bei 15.000 Todesbescheinigungen auch einige. Sterbezeitpunkt ist identisch mit dem Zeitpunkt der Leichenschau. Und ja, das mag vielleicht für Palliativstationen.
Ja gut, dann macht man ja dann auch nichts mehr, ne?
So. Aber oder wenn ich irgendwelche irreversiblen Hirnfunktionsausfälle habe und das kontrolliert und monitorisiert habe. Aber jetzt für uns in der Präklinik,
das macht spannend. Kein gutes Bild, sagen wir es mal so.
Ne? Ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach sich dann auch die Zeit nimmt, für also der die Todesbescheinigung ausfüllt. Auch da gibt es wiederum Unterschiede, aber das ist ja jetzt hier erstmal
allgemein gehalten.
Allgemein gehalten, genau. Es muss halt genau sein, weil man sich einfach klar sein muss, dass die Todesbescheinigung ist ein Dokument, was in der Konsequenz Folgen hat.
Ja.
Zum einen personenstandsrechtlich.
Erbrecht fällt mir da spontan ein.
Ja, erstmal das Personenstandsrecht, also dass du einfach für tot erklärt wirst.
Ja.
So.
Das Problem hatten wir eben schon.
Genau. Dann Erbrecht.
Ja.
Also die Todesbescheinigung ist sozusagen die Grundlage für die Sterbeurkunde und die Sterbeurkunde ist die Grundlage zur Beantragung des Testaments oder Erbscheins.
Genau.
Ganz wichtig in dem Zusammenhang, Todeszeit.
Mhm.
Ja. Ja, im Rahmen der Reanimation, wenn wir das eingestellt haben, kannst du die Todeszeit relativ genau bestimmen, dann ist es der Abbruch der Reanimation. Wenn wir aber irgendwo hinkommen und wir haben sichere Todeszeichen wie Leichenstarre, dann sind wir über 6 Stunden meistens. 4 Stunden? 3 Stunden, okay. Ja, wir kommen nach 6 Stunden.
Ne?
Ja, die voll ausgeprägt ist nach 6 Stunden.
Mhm.
Und da ist es wichtig, dass man nicht vorschnell irgendeinen Todeszeitpunkt bestimmt, weil sich auch die Erbreihenfolge ja möglicherweise nach dem Todeszeitpunkt bestimmt. Und gerade wenn wir dann mehrere Betroffene haben, in einer tragischen Situation, kann das erbrechtlich ganz erhebliche Konsequenzen haben, je nachdem, wer vor wem stirbt. Mhm. Versicherungsrechtlich ist klar, ist auch wichtig.
Sozialversicherungsmäßig.
Ja, trotzdem bei Versicherungsrecht, Selbstmord zum Beispiel, sollte es, wenn ich vorschnell von einem Selbstmord ausgehe, ist aber tatsächlich ein Unfall war.
Ja, Unfallversicherung oder sonstiges, die dann greifen könnten.
Genau. Hm. Sozialversicherungsrechtlich ist es einfach auch für Rentenanwartschaften, Waisenrenten und so weiter. Auch da gibt es ein Urteil, was darauf verwiesen hat, dass die Vorinstanz die Plausibilität des Totenscheins nicht genügend gewürdigt hat. Da war es nämlich auch wieder so, dass ein hellseherischer Doktor das Herzaneurysma und den Myokardinfarkt bei der äußeren Leichenschau als Todesursache gewertet hat, was es aber nicht besonders plausibel war. Und das hat halt insbesondere für die Angehörigen, kann das sehr wichtige Voraussetzungen haben. Und das Letzte ist das Bestattungsrecht. Ja, damit auch die Angehörigen in Ruhe von ihrem Verstorbenen Abschied nehmen können. Auch das muss ja irgendwo mit bedacht werden. Ne? So. Das können sie halt erst, wenn die Leiche freigegeben wurde. Und das also geht nur mit dem Totenschein oder Todesbescheinigung.
Und unabhängig, abhängig davon, ob es natürlich, nicht natürlich oder ungeklärt ist.
Ja, genau. Ne?
Gut. Ja, bei der Todesbescheinigung kennen wir auch, da gibt es einmal den vertraulichen Teil und einmal den nicht vertraulichen Teil. Jetzt muss man klären, was heißt vertraulich, was heißt nicht vertraulich. Also wer darf was lesen?
Der nicht vertrauliche Teil geht ans Standesamt. Der vertrauliche Teil geht ans Gesundheitsamt.
Mhm. Und auch wohin noch? Der vertrauliche Teil? Ich schätze auch mal Polizei.
Ja. Hm? Das ist ja die Behörden.
Genau, also dass man das nochmal mit auffasst. Also nicht vertraulicher Teil, also die Personalien, die da drauf erfasst sind, Name von dem Arzt, vom behandelnden Arzt, Sterbezeitpunkt, Sterbeort, die Personal von dem, der den Patienten oder den Toten identifiziert hat, das wird noch mit aufgegeben und Unterschrift und Personalien des und feststellenden Arztes.
Ganz wichtig, die Ach so, Todesart.
Absolut, die Todesart. Ja. Dann kommen wir natürlich in den vertraulichen Teil über. Das wäre dann die Todeszeichen, die man gefunden hat. Dann aber auch die
sicheren Todeszeichen.
Ich hoffe, da reden wir nur über diese Zeichen. Und dann die detaillierte Angabe zur Todesursache. Also, warum ist er verstorben?
Aber man sollte auch keine Glaskugel-Blickerei machen.
Bitte nicht. Ne? Also das, was wir so kennen, standardmäßig bitte nicht machen. Und es ist natürlich auch die Entscheidungsgrundlage für die Klassifikation. Klassifikation für dementsprechend die Todesursache.
Ja, genau. Ja, dann sind wir ja fast am Ende. Mhm. Vielleicht eine Sache noch. Das Thema Schweigepflicht.
Tote schweigen. Also darf ich reden.
Das ist eine sehr plausible Erklärung. Aber nein, dem ist natürlich nicht so.
Also es geht über den Tod hinaus.
Genau. Das heißt, ich brauche auch wieder entweder eine Einwilligung, eine mutmaßliche Einwilligung oder irgendwelche Rechtfertigungsgründe, warum ich meine Schweigepflicht als Arzt, aber auch für uns als Präkliniker, die zu brechen. Und vielleicht einfach am Rande erwähnt, ja, ein Richter kann die Beschlagnahme von Patientenunterlagen, Notfallprotokollen und so weiter beantragen durch die Staatsanwaltschaft. Und die dürfen das dann mitnehmen. Aber die Schweigepflicht, also quasi die Aussage, was ich noch sonstige Erkenntnisse habe oder gesehen habe, ist davon nicht betroffen. Das heißt, ein Richter kann niemals mich von meiner Schweigepflicht entbinden. Weil diese mehr gibt es immer wieder.
Mhm. Gut, ich glaube, wir sind am Ende angekommen.
Genau. Ne? Vielleicht nochmal kurz die Fallstricke im Zusammenhang mit der Todesbescheinigung.
Ja, gerne.
Die Rettung geht immer vor Beweissicherung.
Ja.
Also da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja, dann vielleicht noch die fehlerhafte Todesfeststellung.
Ja, ne? Das Messer steckt im Brustkorb und ich sage, das ist natürlich.
Genau, Herzinfarkt, ne? Wie immer. Und dann auch die fehlerhafte bzw. unvollständige Leichenschau.
Oder die erst gar nicht durchgeführte.
Das würde ich dann zu fehlerhaft sehen, weil drauf gucken fange ich ja quasi mit der Leichenschau schon an.
Okay.
Ne?
Dann falsche Beurkundung durch unsauberes Arbeiten, Faulheit.
Ja, vielleicht weiß man es aber auch nicht, ne?
Oder und?
Was auch häufig vorkommt, ich glaube, das kennen. Jetzt muss ich leise sprechen.
So flüstern, dass uns niemand hört.
Druck von außen. Ne? Wenn der NRF-Fahrer sagt, hey, kannst du mal ein bisschen voran machen?
Es ist 4:30, ich will ins Bett.
Aber auch von anderen Kollegen, von der Polizei. Warum sind wir eigentlich hier? Das ist doch nicht ungeklärt oder nicht natürlich. Das ist doch eine natürliche Todesursache. Todesart, Entschuldigung.
Ich glaube, jeder Arzt, der regelmäßig als Notarzt unterwegs ist und damit auch häufig mit Todesfeststellungen zu tun hat, wird mindestens 1-2 Geschichten haben, wo auch gerade die Polizei
mit Sicherheit
sagt, jetzt komm, mach das Kreuz bei natürlich, dann haben wir keine Arbeit. Ja, haben sie recht, aber das ist deren Job
und
das
ist unser Job. Eine Sache.
Da darf man sich tatsächlich nicht bedrängen lassen, weil, und ich glaube, das sollte auch klar sein, der Arzt haftet mit seiner Unterschrift unter der Todesbescheinigung und er haftet alleine. Also
genau.
Da können wir ihm nicht helfen. Und der Polizist, der ihn dazu drängt, ja.
Genau. Der wird ja nicht erwähnt in dem ganzen Konstrukt. Ne?
Das heißt, ich habe immer Ordnungswidrigkeitenverfahren, wenn ich einen falschen Todesschein ausfülle, nach den Landesgesetzgebungen, aber auch möglicherweise Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz. Wenn ich bewusst natürlich irgendwas falsch ausfülle, dann habe ich auch Urkundenfälschung bzw. möglicherweise Strafvereitelung. Also
es lohnt sich nicht, das zu tun.
Nee, und das Beispiel mit dem Amtsgericht Wennigsen mit den nicht erkannten CO-Intoxikationen kann halt dann auch bei unsauberem Arbeiten nicht nur die eigene Verurteilung zur Folge haben, sondern auch weitere Menschenleben kosten. Um das mal ganz plakativ zu sagen. So, dann, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch eine Geschichte aus dem Studium, die ich sehr eindrücklich finde. Ein Notarzt hatte einen Genickbruch diagnostiziert bzw. angenommen als Todesursache. Und dementsprechend ist dann die Polizei auf den Plan gekommen. Die haben dann die Angehörigen befragt und dann hatte sich ergeben, in welcher genauen Konstellation, weiß ich jetzt nicht. Aber der Tote hatte mit einem späteren Tatverdächtigen kurz vor seinem Tod einen Streit gehabt. Muss wohl auch recht deutlich gewesen sein. Und mit der angenommenen Todesursache Genickbruch hat die Polizei den Tatverdächtigen, ich glaube sogar direkt auf der Arbeit, unter Tötungsverdacht festgenommen. Normale Folge, der Leichnam wurde dann obduziert und der Rechtsmediziner hatte dann bei der Obduktion festgestellt, dass der Tote bereits 5 Herzinfarkte hatte, die nicht diagnostiziert waren. Also ein komplett vernarbtes Myokard. Und zum Todeszeitpunkt einfach seinen 5. oder 6. letalen Infarkt hatte. Keinerlei Gewalteinwirkungen, kein Genickbruch. Die Konsequenz für das Tatverdächtigen war, er wurde wieder freigelassen, logisch.
Ja, gut, aber das zieht das mit sich, ne?
Genau, der Ruf war dann erstmal weg. Das heißt, Fazit, genau hingucken, wenn man es nicht weiß, lieber sich zurückhalten, aber auch nicht vorschnell die natürliche Todesart ankreuzen, um Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen.
Perfekte Überleitung für die Zusammenfassung. Also, falsche Annahmen können dementsprechend, was du gerade sagst, weitreichende Folgen haben. Gründlichkeit, Genauigkeit bei der äußeren Leichenschau, natürlich auch bei guten Lichtverhältnissen. damit man das machen kann. Unterscheidung bedenken, Todesursache und Todesart. Dann die Schuldfrage, medizinisch interessiert uns gar nicht, sondern das ist immer eine juristische Fragestellung. Also damit haben wir nichts zu tun. Die Todesbescheinigung ist ein öffentliches Dokument und wer sie ausfüllt, sprich der Arzt, der haftet alleine.
Genau.
Super. Ich freue mich auf die nächsten Podcasts
von
der Todesserie. Wir nennen sie jetzt einfach mal Todesreihe.
Todesserie.
Todesserie, Todesreihe. Falls ihr noch bessere Namen dafür habt, lasst es uns wissen. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Sonstiges habt, wir freuen uns über jedes Feedback. Gerne zukommen lassen, das wisst ihr, hoffentlich.
Auch kritisches Feedback?
Genau. Ja, darauf kommt es, glaube ich, auch am meisten an, dass wir uns verbessern können. Und ja, dann wünschen wir euch noch affige Tage.
Und den Rest im Handout?
Achso, das Handout. Ja klar, Handout gibt es wie immer. Könnt ihr euch runterladen und Checkliste und so weiter. Das kommt auch alles noch hinzu.
Genau, dann würde ich sagen, verbleiben wir jetzt erstmal mit affigen Grüßen.
Die Rettungsaffen.